Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Herzlich willkommen in 2018. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe Anna Wollner hier. Guten Abend, Anna.
Guten Abend, Tom.
Und mich gerade eben gefragt, ob ich den Mund ein bisschen zu voll genommen habe. Aber es kommt tatsächlich ungefähr hin. Wir stehen jedes Jahr vor so einer circa Masse von 500 Filmen. Das ist nicht viel zu hoch gegriffen,
also
oder?
Also ich meine, mich zu erinnern, dass ich die Kinostarts aus dem Jahr 2017 durchgezählt habe. Und es waren 537.
Ja, Wahnsinn.
Und
oder?
Davon habe ich, also ich habe glaube ich so um die 300 gesehen letztes Jahr, aber das verschwimmt ja mal so ein bisschen, weil es sind ja auch Filme, über die wir jetzt heute reden, wenn wir nach vorne gucken, da
ja,
sind Filme
klar.
Dabei. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt.
So, siehst du? Und das war auch ein Nachholbedarf von mehreren Jahren, der sich da angehäuft hatte, was diesen Film angeht.
Das stimmt.
So? Aber wir wollen über ein paar von denen reden, also nicht über die 537 aus 2017, sondern über die sicherlich auch wieder um die 500, die 2018 in die Kinos kommen werden. Ein paar davon haben wir schon gesehen, bei manchen ist es auch für uns noch ein bisschen Rätselraten, aber zumindest gibt es ja eine Tendenz, auf was wir uns freuen und was vielleicht auch 2018 wieder Filme sein könnten, über die wir oder unter die wir am Ende des Jahres schreiben müssen. 2 Stunden pure Zeitverschwendung. Wir gucken auf Filme und auf Serien. Ich bin froh, dass du da bist, Anna. Ich bin froh, dass ihr da seid, auch 2018 wieder. 201. Sendung, eine Stunde Film heute Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Hier laufen tatsächlich gerade noch die Diskussionen im Hintergrund. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal das Mikrofon auf und lasse euch daran teilhaben. Der Titel ist sowieso zu Ende, aber startet der wirklich dieses Jahr? Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon.
Ich habe gesagt, ich glaube nicht, weil denen ist während der Dreharbeiten der Regisseur abhanden gekommen.
Ja, richtig. Er war noch, die Rede war gerade von Bohemian Rhapsody, der Queen-Story mit
Freddie Mercury in der Hauptrolle, nein, mit Rami Malek in der Hauptrolle.
Rami Malek,
und
diesen Namen werde ich mir nie merken können.
3 Wochen vor, nee, also ein paar Tage vor Drehschluss Bryan Singer abhanden gekommen.
Richtig.
Der einfach nicht mehr bei den Dreharbeiten aufgetaucht ist, aber IMDb listet den Film mit Starttermin 27. Dezember 2018, ist also noch ungefähr 350 Tage hin.
Da haben sie noch ein bisschen Zeit, den Film fertig zu kriegen, die Post-Production durchzupeitschen und ihn rauszubringen, wenn es denn so kommt. Aber das ist ja auch was, wo wir uns über die Jahre dran gewöhnt haben, Anna, dass es einfach so Filmstarttermine gibt, die total fest eingemeißelt sind irgendwo. Und dann heißt es so auf halbem Weg bis dahin, nee.
Verschoben.
Nee, doch nicht. Den bringen wir jetzt doch im Jahr drauf.
Heißt meistens nichts Gutes.
Und teilweise haben wir es dann auch schon erlebt, dass auch mit dem Jahr drauf, dass eher so ein Wunschdenken war und am Ende die Filme irgendwo in der Versenkung verschwunden sind. Und auch das manchmal für den Film und fürs potenzielle Publikum besser war.
Aber manchmal ist es auch schade, wenn Filme in der Versenkung verschwinden und nur auf DVD oder direkt auf Netflix kommen.
Richtig.
Mudbound zum Beispiel aus dem letzten Jahr hätte ich sehr gerne nochmal auf der großen Leinwand gesehen.
Das stimmt.
Aber
absolut,
wir wollen
richtig.
Ja nicht nach hinten blicken.
Nein, wir gucken nach vorne und zwar auf die Filme und Serien 2018, die jetzt dieses Jahr nun tatsächlich starten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es relativ rasant losgeht. Gleich im Januar und Februar haben wir ein paar Filme, auf die ich mich sehr freue. Ich meine mich zu erinnern, dass wir bei Downsizing nicht ganz einer Meinung
waren.
Da sind
wir, glaube ich, relativ geteilter Meinung.
Ja. Ich mochte den tatsächlich sehr gerne, diesen Film mit Matt Damon, Kristen Wiig und Christoph Waltz in einer Fantasiewelt lebend, in der man sich schrumpfen lassen kann auf so Däumlinggröße, weil das Leben dann ja viel einfacher und auch viel billiger ist und man sich in diesem Puppenhaus, in dem man dann lebt, ein wirkliches Luxusleben leisten kann, weil man ja auch, das ist ein Argument des Films, weil man ja auch viel weniger ist zum Beispiel und dadurch viel weniger Kosten verursacht, geht natürlich um was ganz anderes letzten Endes.
Ja, und das war so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Film hatte. Eröffnungsfilm in Venedig von Alexander Payne.
Ja.
Und diese erste halbe, dreiviertel Stunde, wo Alexander Payne wirklich erzählt, also diese ganzen Umstände, das Paar, was sich schrumpfen lässt, Matt Damon und Kristen Wiig eben und dann in diesen Pleasantville Vorort auftauchen, der halt einfach klein gemacht ist. Und der Weg dahin, also dieser Unterschied mit den Größen, was bedeutet das? Man verabschiedet sich und auch wie einfach dieses Leben unter dieser Käseglocke wird, weil man wird halt einfach, also es gibt ja ganz viele Orte und die werden einfach in der Lagerhalle nachgestellt. Das ist, sieht ja ein bisschen aus, auch wie bei der Truman Show.
Wollte ich gerade sagen, ein bisschen Truman Show-mäßig.
Nur, dass halt alle geschrumpft sind und diese Kontraste und wie Matt Damon sich schrumpfen lässt, also dieser Prozess, das fand ich absolut großartig. Mhm. Da hätte ich sehr gerne weitergeguckt, aber in dem Moment, in dem sie geschrumpft waren oder
nicht so viel.
Genau, danke. Ja. Halte mich zurück. Ich formuliere es anders. Also dieser Moment, wo sie dann auf einmal in dieser kleinen Welt sind.
Ja.
Und es eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass sie in dieser kleinen Welt sind, sondern Christoph Waltz ins Spiel kommt und daraus eigentlich ja so eine Posse wird.
Ja.
Da hat der Film mich verloren.
Ja, und da hat er mich beinahe kurz verloren, aber dadurch, wie sie es dann gedreht haben, hat er mich tatsächlich bei sich behalten, zurückgeholt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt, ihn anzugucken, finde ich, weil er anders ist und über den man sich dann selbst eine Meinung machen kann, ob man das mag, wie es dann weitergeht in der Geschichte oder nicht. Ich fand den Ansatz von Payne aber tatsächlich sehr gut und es hat mich sehr unterhalten, was ich da gesehen habe.
Aber davon komme ich, weil du meinst, es ist ja jetzt Januar, Februar, März,
ja.
Diese ganzen Filme, die dann ja auch immer auf allen Jahresendlisten wieder auftauchen, das ist ja so ein bisschen, dass wir jetzt diesen in Anführungsstrichen Arthouse-Überhang kriegen, der in Amerika schon läuft, der bei uns jetzt ins Kino kommt, je näher wir uns den Oscars nähern, weil das einfach die Filme sein werden, also Downsizing noch gar nicht mal so sehr, die aber bei den Oscars eine Rolle spielen werden und das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Erzähl weiter.
Das ist Shape of Water von Guillermo del Toro.
Ja.
Das wird sein Call Me By Your Name, ein Film, der auf der Berlinale letztes Jahr schon versteckt im Panorama lief, der die Sundance-Premiere im Januar hatte, also genau vor einem Jahr mehr oder weniger, weil Sundance geht, glaube ich, nächste Woche los. Also dieses amerikanische Independent Festival in Sundance. Und Call Me By Your Name, das wird Lady Bird sein, das Regiedebüt von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle.
Ganz genau. Lass uns von denen ein paar rausgreifen und zumindest ein Wörtchen mehr dazu verlieren. Eben gerade bei der kleinen Kunstpause war hier meine Technik noch nicht so weit. Jetzt ist sie soweit, denn das hier ist tatsächlich bisher der Film, auf den ich mich am allermeisten freue.
Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Ich nehme an, man darf nichts Verleumderisches schreiben oder Ficken, Pisse oder Fotze, stimmt das?
Oder Anus?
Dann dürfte ich keine Schwierigkeiten kriegen.
Ich schätze, Sie sind Angela Hayes Mutter.
Ja, bin ich. Ich bin Angela Hayes Mutter.
Frances McDormand, möglicherweise schon jetzt vor den Nominierungen eine, nicht sichere, das wäre überheblich, aber eine durchaus mögliche Oscar-Gewinnerin als beste Hauptdarstellerin.
Ja, und absolut verdient, weil wie sie hier spielt in diesem Film mit dem wahrscheinlich längsten Titel des Jahres oder dem kompliziertesten Titel des Jahres, der es aber auch einfach auf den Punkt bringt. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Damit ist eigentlich alles gesagt.
Richtig.
Es geht um drei Werbetafeln im Ebbing oder vor Ebbing, Missouri, an einer ehemaligen Umgehungsstraße oder einer Straße in die Stadt, die keiner mehr benutzt, weil alle die Umgehungsstraße benutzen. Und dort postet sie auf diesen drei riesengroßen Werbetafeln eigentlich eine Anklage an die Polizei. Ihre Tochter ist vergewaltigt worden und getötet worden und der Täter wurde nie gefunden und es ist eigentlich absolutes Polizeiversagen. Was dieser Film aber großartig schafft, ist Figuren und Charaktere aufzubauen, die eigentlich dümmer nicht sein könnten, sie aber nicht vorzuführen und jeder nicht eine Ausrede hat, aber eine Berechtigung für sein Fehlverhalten hat. Zum Beispiel der Polizist, der von Woody Harrelson gespielt wird, der war bemüht, der erkrankt aber an Krebs und er hat eigentlich was ganz anderes zu tun, nämlich sich von seiner Familie zu verabschieden, als den Mörder der Tochter von Frances McDormand zu finden.
Ganz genau. Was Martin McDonagh, der Regisseur, da macht, ist genau das, habe ich auch gesehen, wie du es beschreibst. Er stellt seine Charaktere nicht bloß, er legt sie frei. Er zeigt quasi den Kern. Und wem der Name auf Anhieb nichts sagt, der sollte sich vielleicht nochmal die Filme Sieben Psychos oder auch Brügge sehen und sterben vor Augen rufen. Denn das ist genau der Regisseur, der auch schon diese Filme gemacht hat. Haben wir gesehen, Ende des Jahres schon, da waren die Vorführungen in Berlin. Hast du ihn noch eher gesehen?
Der lief in Venedig.
In
und
Venedig.
Ich habe ihn, das war mein letzter Film in Toronto. Und ich hatte lange überlegt, welchen Film ich als letzten Film in Toronto, weil da hat man ja immer so viele Möglichkeiten. Und dann habe ich gedacht, nee, ich nehme jetzt doch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich möchte fast sagen, sagen, es war die beste Entscheidung des Jahres 2017.
Müsst ihr euch gar nicht mehr lange drauf freuen, startet nämlich auch schon am 25. Januar, also gleich noch in diesem Monat. Ganz toller Film, ähnlich wie ich hoffe, denn den habe ich noch nicht gesehen, ähnlich wie ich hoffe, auch dieser hier ist.
Lady Bird, ist das dein Taufname?
Ja.
Warum steht der in Anführungszeichen?
Ich habe ihn mir ausgesucht, der Name wurde mir von mir gegeben.
Lady Bird sagt immer, dass sie neben der Bahn lebt. Ich habe gedacht, das sei eine Metapher. Dabei gibt es da tatsächlich eine richtige Bahnstrecke.
Katholische Hochschulen sind für Sie gar nicht interessant.
Überhaupt nicht. Ich will eine Uni wie Yale, aber nicht Yale, weil ich da wahrscheinlich nicht reinkomme.
Da kommen Sie mit Sicherheit nicht rein.
Die Frau mit dem wunderschönen Vornamen, der sich ganz anders ausspricht, als er sich schreibt. Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Also mir, ich glaube, wir werden immer darüber schreiben. Ich habe auch mal, Saoirse, aber ich glaube, genau. Sie ist daran gewöhnt und spricht ihn selber falsch aus.
Genau, Saoirse geschrieben. Tolle irische Schauspielerin, die jetzt auch nominiert ist für einen Golden Globe in genau dieser Rolle in dem Film Lady Bird.
Viel wichtiger als Saoirse Ronan ist an dieser Stelle allerdings die Regisseurin. Das ist nämlich Greta Gerwig. Und Greta Gerwig ist ja so ein bisschen das, was Lena Dunham fürs Fernsehen ist, ist Greta Gerwig fürs Kino, nämlich die amerikanische Independent-Hipster-Ikone. Freundin von Noah Baumbach, spielt mit Vorliebe auch in seinen Filmen mit. Für mich spätestens seit Frances Ha Lieblingsschauspielerin Nummer 1, hat in Mistress America noch mitgespielt, in Greenberg, letztes Jahr in Jahrhundertfrauen, in Wiener Dog, in Maggie's Plan und jetzt eben ihr Regiedebüt. Und es ist schon sehr, sehr autobiografisch geprägt. Es geht eigentlich um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die Tochter, die aufs College will, die Familie, die sich das nicht leisten kann, die Mutter, die als Krankenschwester Schicht um Schicht macht, der Vater, der arbeitslos ist und die sind arm und sie will nicht ans Community College, sie versucht irgendwie, sie verliebt sich das erste Mal, sie will einfach raus und muss da aber auch, also das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, eine ganz, ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte, weil sie genau weiß, in dem Moment, in dem sie ihr Zuhause verlässt, verletzt sie ihre Familie und muss irgendwie mit der Mutter klarkommen etc. Also der Film ist total ehrlich, der ist total auf den Punkt. Ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Film und der tut einfach total gut, trotz dieses in Anführungsstrichen relativ schweren Themas.
Zumal nämlich diese 51% zwar von Saoirse Ronan getragen werden, die anderen 50%, nämlich die Mutterrolle von Laura Metcalf, die wir als Mutter kennen von Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory zum Beispiel, die das nach dem, was ich bisher gesehen habe, als ganz toller Gegenpart zu machen scheint.
Definitiv. Und es geht auch, also die jungen Darsteller, Saoirse Ronan verliebt sich das erste Mal in Lucas Hedges. Das ist der Junge aus Manchester by the Sea, der so großartig an der Seite von Casey Affleck gespielt hat. Dann gibt es noch eine weitere junge Männerfigur, gespielt von Timothy Chalamet, der in meinem anderen Lieblingsfilm, ich kann das auch immer nur wieder sagen, mitspielen wird, nämlich die Hauptrolle in Call Me By Your Name. Und da sich jetzt natürlich, da kann man sagen, eigentlich Call Me By Your Name ist seine Durchbruchrolle. Wir haben eben schon festgestellt, er war auch der Junge, der Sohn von Matthew McConaughey in Interstellar.
Richtig.
Aber hier jetzt wirklich das erste Mal, also das wird sein Jahr 2018.
Dann lass uns noch kurz über den Film reden. Call Me By Your Name, auch Coming of Age / Coming Out Geschichte. Ein Jugendlicher, der eigentlich sich von einem stattlichen jungen Mann das Frauen anmachen abgucken will, bis die beiden feststellen, dass sie ineinander verliebt sind.
Es ist ein Film, der in den 80er Jahren spielt, in Italien, in einem im Sommerhaus eines Kunsthistorikers, eines Professors, und der lebt da mit seiner Familie. Da gibt es viele Bäume und die Bäume erwähne ich, weil es gibt die Früchte, die sie tragen, spielen eine wichtige Rolle in diesem Film. Und die haben immer einen amerikanischen Gaststudenten, der Hiwi des Professors ist. Und das ist in diesem Jahr, also der Junge ist 17, Elio heißt er, das ist in diesem Jahr Armie Hammer, also ein Bild von einem Mann, vielleicht ein bisschen zu alt besetzt, weil eigentlich ist er Mitte 20 und Armie Hammer ist Anfang 30, aber das ist egal. Und es sind die 80er, er trägt in erster Linie kurze Adidas-Shorts und so aufgeknöpfte Hemden. Und Elio,
ich weiß, warum du diesen Film magst.
Könnte ein Grund sein. Und Elio, der hat eigentlich auch eine Freundin und der himmelt den an und hat so fantasiert von ihm einfach und träumt von ihm. Und die beiden schlawenzeln eigentlich den ganzen Sommer umeinander rum. Und es passiert, so ganz lange passiert nichts. Aber das ist einfach dieser Film, der schafft es wunderbar, diese Trägheit eines italienischen Sommers. Du merkst, in diesen Bildern spürst du diese Schwüle, diese Hitze. Und es ist, ich habe auch das Buch gelesen, das Buch ist eine Romanverfilmung. Dieses Buch ist wesentlich kitschiger als der Film. Und es ist einfach, es gibt ganz, ganz viele Szenen in diesem Film, die hängen bleiben werden auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt eine Szene mit einem Pfirsich. Wenn du ihn gesehen hast, wirst du dich an mich erinnern und du wirst auch nie wieder einen Pfirsich essen können. Also du wirst ihn noch essen können, aber man sieht Pfirsiche einfach anders.
Gut, verstehe.
Call Me By Your Name. Mhm. Es gibt das wunderbarste Outing gegenüber eines Vaters, beziehungsweise die Reaktion eines Vaters auf das Outing seines Sohnes. Und ich bin mit diesem Film rausgegangen mit diesem Gefühl, es gibt zwar gebrochene Herzen, aber er hat halt sein ganzes Leben noch vor sich. Und allein mit dieser Erkenntnis bin ich wirklich aus dem Kino geschwebt.
Das hört sich sehr gut an. 1. März, ein bisschen noch drauf warten, aber auch nicht mehr allzu lange. Dann startet Call Me By Your Name. Ansonsten lass uns gucken. Wir haben einen Film, auf den viel gesetzt wird. Shape of Water, der neue Guillermo del Toro-Film mit Sally Hawkins und Michael Shannon. Eine auch, kann man sagen, fantastische Geschichte über ein versteckt gehaltenes Wesen.
Es ist eine fantastische Liebesgeschichte, wobei man nicht davon ausgehen darf, dass Michael Shannon hier ein Love Interest spielt. Sally Hawkins ist eigentlich eine Putzfrau in einem Forschungsinstitut in den 60er Jahren in Amerika, wo Michael Shannon eine Art Tierversuche macht, nämlich mit einem Unterwasserwesen. Und in diesen Aquaman, eigentlich ist der bessere Aquaman in diesem Jahr, der wird wirklich gefoltert, auf bestialische Art und Weise. Und Sally Hawkins, die dort putzt, zusammen mit Octavia Spencer, verliebt sich in ihn. Und es ist ein unglaublich humanistischer Film. Und diese Liebe, es ist einfach, der Film hat so was Märchenhaftes. Sally Hawkins wohnt über einem Kino und hat einen ganz verschrobenen Nachbarn von Richard Jenkins gespielt. Und es gibt eine Szene, da sitzt sie im Kino und es fängt einfach an zu regnen. Aus anderen Gründen.
Ja.
Und das ist auch einfach, also Guillermo del Toro schafft es einfach wieder. Dieser Film spielt in den Zeiten, die Trump immer meint, wenn er sagt, let's make America great again.
Ja.
Und das ist eigentlich, so absurd es klingt, erzählt der Film ganz viel über Trump und das, was Trump nicht will. Und das macht er auf ganz wunderbare Art und Weise.
Es gibt noch ein paar andere Filme, die wir zumindest erwähnen sollten, von denen, das habt ihr vielleicht gemerkt, wir sind erstmal bei den Filmen geblieben, die uns so ein bisschen Origin-Stories bringen in diesem Jahr im Kino. Also nicht die unzähligen Fortsetzungen, also Sequels, Prequels, Makeovers oder sonst was. Da wäre vielleicht noch zu erwähnen im April Ready Player One. Ich glaube nach 13, 14 Jahren der erste Science-Fiction-Film von Steven Spielberg nach Super 8, über eine virtuelle Welt, in die sich Jugendliche im Jahr 2045 zurückziehen, als Flucht vor der Realität.
Ja, das sind nicht nur Jugendliche. Ready Player One ist auch eine Literaturverfilmung und dieses Buch ist eigentlich ein Konglomerat aus Anspielungen auf die Popkultur in den 80er Jahren. Es ist eine Dystopie, in der der Film spielt, in der es eigentlich nur noch ums digitale Leben geht und der Mark Zuckerberg dieser virtuellen Welt stirbt. Es ist so eine Art Second Life und versteckt Ostereier. Und wer diese Ostereier findet, es gibt drei Schlüssel und drei Tore. Und der am Ende quasi das Endgame erreicht, erbt alles. Also das ganze Vermögen. Er ist der reichste Mann des Universums. Und Ty Sheridan, der Hauptdarsteller, spielt den jungen, jugendlichen Helden, der sich in dieser virtuellen Welt sehr, sehr gut auskennt, der auch aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommt, der niemanden hat und sich deswegen immer in diese virtuelle Welt flüchtet. Und darum geht's eigentlich. Also es gibt dann verschiedene Leute, die sich in diesem Netz zusammentun, um natürlich gegen den Staatsapparat, der auch mit unlauteren Mitteln versucht, einfach dieses Rätsel zu lösen, um noch mehr Macht zu kriegen. Es ist eigentlich so ein bisschen so eine Robin Hood-Geschichte, dann gut gegen böse, nur einfach alles im digitalen Zeitalter.
Und der deutsche Film so 2018?
Berlinale Wettbewerb sind schon zwei oder drei mit Sandra Hüller und Franz Rogowski, diese Clemens-Meyer-Geschichte. Ich hätte am liebsten gar nicht drüber geredet, über diesen Film. Nun möchtest du es gerne?
Ich möchte gar nichts gerne. Ich habe nur einfach eine relativ offene Frage gestellt nach dem deutschen Film, weil ich tatsächlich die beiden Kassen-Primi des deutschen Kinos halt einfach wieder was rausbringen. Sowohl Til Schweiger als auch Bulli Herbig kommen mit zwei Filmen dieses Jahr. Das heißt nicht unbedingt, dass wir da von bahnbrechender Qualität sprechen müssten. Der erste Film, sogar zwei Til Schweiger-Filme dieses Jahr. Der erste heißt Hot Dog.
Mit Matthias Schweighöfer.
Mit Matthias Schweighöfer.
Jetzt am 18. Januar.
Richtig.
In ersten Test-Screenings, so ja. Habe ich gehört, haben Männer 0%, fanden den Film Männer 0% lustig und Frauen 7%.
Das ist beeindruckend.
Beeindruckend.
Das ist beeindruckend. Bei Bulli Herbig ist es nicht zwingend eine Komödie, sondern der Film, der von Bulli kommt, im September heißt Ballon. Da spielt Friedrich Mücke die Hauptrolle. Da geht es um diese relativ berühmt gewordene Ballonflucht aus der DDR mit diesem selbstgebauten Heißluftballon.
Ansonsten, Florian Henkel von Donnersmarck hat mal wieder einen Film fertig. Hab vergessen, wie er heißt. So gut bin ich vorbereitet auf den deutschen Film. Der neue Film von Christian Petzold wird ins Kino kommen. Wim Wenders kommt im August. Submergence mit Alicia Vikander und James McAvoy in der Hauptrolle. Können wir jetzt schon streichen. Ist absoluter Quatsch. Also muss man nicht gucken.
Okay.
Der sollte eigentlich jetzt schon mal anlaufen. Im Februar ist verschoben worden auf August. Aus Gründen, die wir am Anfang der Sendung auch, glaube ich, schon mal besprochen haben.
Richtig.
Und ansonsten finde ich tatsächlich, was das deutsche Serienschaffen angeht, das fast ein bisschen spannender.
Und genau darüber reden wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Das Filmgewissen Anna Wollner hat mich eben kurz angeguckt und gefragt, haben wir zu wenig über Blockbuster gesprochen? Ich sagte, naja, wir haben über das gesprochen, was wir interessant finden in den kommenden Monaten. Wir sollten vielleicht noch die beiden großen Disney-Realverfilmungen in Anführungszeichen mit ins Spiel bringen. Mulan wird dieses Jahr kommen und Der König der Löwen, das ist ja nicht wirklich ein Realfilm, sondern mehr so, so Live-Animation halt, ne, mit berühmten Stimmen, also animierte Tiere, ähnlich wie ihr es vermutlich aus dem letzten Dschungelbuch-Film kennt, mit den Stimmen von Beyoncé Knowles und anderen.
Wobei ja Andy Serkis auch gerade an einer Dschungelbuch-Neuverfilmung sitzt,
richtig,
wo Benedict Cumberbatch zum Beispiel, glaube ich, den Panther Bagheera.
Genau, Bagheera. Panther? Ja,
genau.
Der hieß Bagheera.
Insofern, es gibt ja schon ein paar Blockbuster, auf die wir uns freuen. Black Panther, der erste schwarze Marvel-Held. Avengers 4, Deadpool 2, Oceans 8, Jurassic World 2, Mission Impossible 6. Aber ja, Fantastische Tierwesen 2, Star Wars 9. Man merkt an den Zahlen, was Neues ist,
ne?
Nicht dabei.
Nee, oder Bumblebee, ne? Also jetzt quasi auch ein Spin-off aus dem Transformers-Universum.
Da gucke ich, glaube ich, lieber nochmal Herbie.
Mhm, bis Transformers 6 haben wir noch ein Jahr mehr Zeit. Oh. Der kommt, glaube ich, 2019 dann, das ist irre. Mary Poppins kommt zurück in Mary Poppins Returns.
Wobei Emily Blunt spielt Mary Poppins und die ersten Bilder sahen schon nicht schlecht aus. Und also es ist ja nicht alles schlecht, was groß ist.
Nein, du hast es eben schon gesagt, superheldenmäßig Deadpool 2. Und was ich mir auch wieder witzig vorstellen kann, ist der zweite Solo-Auftritt von Ant-Man. Paul Rudd, Ant-Man and the Wasp.
Habe ich Oceans 8 schon gesagt? Ja, ne, habe ich schon gesagt.
Ja, und da
immer ein bisschen Frauenpower reinbringen.
Nein, ist in Ordnung. Kannst du sehr gerne machen. Ich habe ein bisschen Angst vor Oceans 8. Und zwar einfach davor, das ist so der klassische Vorschuss, Vorwurf des Unwissenden, weil wir den Film noch nicht gesehen haben. Einfach zu denken, boah, hoffentlich ist das nicht einfach nur Oceans 11 mit Frauen.
Ne, da habe ich aber größere Angst vor Tomb Raider. Also Alicia Vikander als Lara Croft, weil
absolut,
es ist ihre erste richtige Action Rolle.
Ja.
Es ist sowieso, ja, sagen wir es mal so, der Charakter, die Figur ist vielleicht ein bisschen leicht bekleidet.
Ja.
Ist könnte. Aber ich habe mir jetzt irgendwie neulich den Trailer angucken müssen und dachte mir so,
und hast dir gedacht, hat eben nicht Patty Jenkins inszeniert.
Genau.
Ne? Ja, das ist dann tatsächlich so. Also ihr seht schon auch in diesem Jahr vieles, was so groß und fett ist, in Richtung Blockbuster geht, sind Fortsetzungen oder sind Auskopplungen, haben wir einige paar schon genannt. Dann haben wir noch das Han Solo.
Der soll ja, da munkelt man ja, dass er ein Totalausfall sein muss.
So, das Solo-Abenteuer des Star Wars-Charakters Han Solo, wer jetzt nicht sofort da so schnell dabei war. Sicario 2, bin ich sehr gespannt, ob das was werden kann.
Hat den Denis Villeneuve gemacht? Nee, ne?
Nein, denn der erste war sehr
großartig.
Gut. Sehr, sehr gut. Ich habe nur gelesen, dass die Besetzung quasi gleich geblieben ist.
Ja, aber auch nicht alle. Also ich glaube, Emily Blunt spielt nicht dabei, aber Benicio del Toro.
Der ist auf jeden Fall mit dabei.
Ich gucke gerade
heimlich nach. Könnte so ein zweiter Teil werden,
Josh
den
Brolin
kein Mensch
ist dabei
braucht.
Und Regie hat gemacht Stefano Solima.
Ja.
Den man kennt von Sicario 2.
Ja, sehr schön.
Okay, der hat Gomorra gemacht, also die TV-Serie.
Ja. Wir haben Mission Impossible 6. Wir haben The Equalizer 2, Denzel Washington.
Bob der Baumeister kehrt zurück.
So, Bob der Baumeister. Und damit haben wir die Blockbuster für 2018 auch wirklich durch. Lass uns doch ein bisschen über Serien reden, liebe Anna. Ich hätte das hier im Angebot.
Ich stelle fest, eine Verletzung der Frisurenordnung ist der kleine Schnurrbart, den Sie tragen.
Manche Leute werden von dir ziemlich eingeschüchtert sein.
Oder sie erkennen meinen überragenden Intellekt und machen mich zu ihrem Anführer.
Hast du schon irgendwas gesehen von Young Sheldon? Startet jetzt Ende der Woche, Anfang nächster Woche, 7., 8. Januar, geht bald los.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du gerade einmal gelacht?
Das war nicht ich, der da gelacht hat.
Ja, eben.
Das war in dem Ausschnitt. Da ist gelacht worden.
Also ich weiß nicht, ob wir wirklich die Vorgeschichte von Sheldon Cooper brauchen.
Kein Mensch braucht die.
Nee, aber ist auch, also glaube ich, auch so eine Serie, die mich null interessiert, die ich auch null gucken werde.
Ja, und es ist auch so, also wenn man sich das, was bisher verfügbar ist, nämlich die Trailer anguckt, das sieht sehr nach so einer Plastiknummer aus. Es hat auch, also es ist nach wie vor nur ein Trailer, aber es hat keinen Charme. Es hat, sieht wirklich aus wie so eine Zweitverwertung.
Also da kommt, da kommen andere Serien, vor der ich Angst habe, die aber, also zum Beispiel kommt ja auch Der Dunkle Turm, was ja mit einer der schlimmsten Kinofilme aus dem letzten Jahr war, diese Stephen King-Verfilmung,
ja.
Geht ja jetzt als Serie weiter. Eine Serie, auf die ich mich dann aber tatsächlich ein bisschen freue, weil der Film zumindest großartig war, ist Snowpiercer.
Ja.
Das war dieser Bong Joon-ho-Film mit Tilda Swinton und Chris Evans und
richtig.
John Hurt. Dieses, der Zug, der immer im Kreis fährt, einmal im Jahr. Und
hinten die ganz Armen, vorne die ganz Reichen.
Genau. Und das ist eine Serie, auf die ich mich freue. Ja, das Roseanne Comeback muss auch nicht unbedingt funktionieren.
Das kann sogar richtig böse in die Hose gehen, wenn sie da mit der Originalbesetzung dran wollen, inklusive Gastauftritten von auch den Kindern von damals, die nun mittlerweile auch alle in eigenen Serien verhaftet sind und das teilweise ja auch erfolgreich. Also diese Reunion, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war, da serienmäßig nochmal dran zu gehen. Was mich zumindest interessiert, ist die Serienverfilmung von Das Boot. Da stellt sich nämlich eine ganz ähnliche Frage. Will man diesen Wolfgang Petersen-Film von 1981 jetzt nochmal aufbereitet als US-Serie sehen? Funktioniert das? Ist das vielleicht sogar ganz spannend?
Aber es ist doch keine US-Serie, es ist eine deutsche Serie, es ist eine Sky-Produktion.
Komplett deutsch?
Das ist komplett deutsch.
Ich dachte, das wäre...
Warte.
Guck mal nach. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine komplett deutsche Serie ist. You Are Wanted... Zweite Staffel.
Da habe ich die erste schon nicht gebraucht.
Und was ich auch in Frage stellen wollen würde, als sinnvoll oder nicht, ist die Fortsetzung von 13 Reasons Why. Weil Tote Mädchen lügen nicht, hieß es auf Deutsch. Das war auch eine in sich sehr geschlossene Geschichte. Ob man da jetzt, nachdem eigentlich alles erzählt ist, was es zu erzählen gab, ob man da nochmal von vorne anfangen muss, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Was sich spannend angehört hat für mich, ist zum einen eine ARD-Serie, die tatsächlich noch heute Abend startet, 23 Uhr. Saboteure im Eis ist ein bisschen eine Geschichte, die anmutet wie The Man in the High Castle. Es geht zwar nicht darum, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, aber zumindest sind sie in dieser Serie weitergekommen, als sie in echt gekommen sind. Und es geht quasi jetzt um das Wettrennen um den Bau der ersten Nuklearbombe. So, das hat sich sehr spannend gelesen, beginnt heute Abend im Ersten. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war Die Geister des Flusses. Ist eine Serie, startet Ende Januar auf Arte. Könnte sich auch lohnen, da mal reinzuschauen.
Also ich muss mich korrigieren, du hast recht, Das Boot ist eine internationale Produktion, österreichischer Regisseur, internationaler Cast, aber auch sehr viel deutsche Beteiligung.
Okay, dann ist es gemischt.
Und es gibt tatsächlich viele deutsche Serien, auf die ich mich freue, auch in Fortsetzungen, Weißen See, die vierte Staffel zum Beispiel, oder Kudamm 59.
Genau.
Und es kommt im Bayerischen Rundfunk morgen eine Serie, die erste Folge, es ist alles schon in der Mediathek, Das Institut, eine Workplace-Comedy, so ein bisschen Stromberg im Nahen Osten, in einem ans Goethe-Institut angelegte fiktive Kulturinstitut, so ein bisschen so Culture Clash mit Robert Stadelober untereinander und unter anderem wirklich großartig. Dann kommt ja Babylon Berlin im Free TV, also für alle, die das Sky-Abo noch nicht haben.
Genau, da hier heißt es aber nach wie vor relativ spät im Jahr 2018.
Ich glaube, ja, wahrscheinlich irgendwann im Sommer, genau, Sendetermine gibt es noch nicht.
Was eher kommt, wo ich mich auch sehr darauf freue, ist die Fortsetzung von Deutschland 83, nämlich Deutschland 86 mit Jonas Ney.
Das ist dann so ein bisschen der Dreijahressprung, ne?
Genau.
Dark wurde auch die zweite Staffel bestellt. Und es gibt tatsächlich im ersten immer mal wieder, das haben sie ja schon ganz gut geschafft, zu verstecken, Christian Schmieds Das Verschwinden.
Ja.
Dieses Jahr Christian Schwocho einen Bankenthriller mit Paula Beer in der Hauptrolle, der Bad Banks heißt.
Genau.
Das kommt dann auch irgendwann. Und eine neue deutsche Netflix-Serie Dogs of Berlin mit Farih Yardim und Hannah Herzsprung geht um die Berliner Unterwelt, ist aber, also glaube ich, auch ein Drama. Insofern gucken wir mal.
Ganz genau, gucken wir mal, finde ich, ist ein super Stichwort, denn das ist das, was wir auch tun müssen, ganz oft. Haben wir eben auch noch kurz während der Musik hier zusammen drüber gesprochen, so ein Jahresausblick in Sachen Kino und auch Serien, das ist natürlich auch viel Spekulation, weil uns die Filme in der Regel nicht ein Jahr vor Kinostart gezeigt werden, sondern in der Regel sehen wir sie so 6 bis 3 Wochen vor Kinostart. Du bist oftmals noch ein bisschen besser informiert, Anna, weil du auf mehr Festivals bist, wo dann internationale Filme schon deutlich eher laufen, als sie dann später ins Kino kommen. Aber ansonsten sehen auch wir natürlich so oft die Filme der nächsten 2 bis 3 bis vielleicht 4 Monate. Und was so ab Sommer kommt, ist dann natürlich für uns noch genauso spannend letzten Endes wie für euch. Da können auch wir nur vielleicht ein bisschen mutmaßen, in welche Richtung es ganz gut gehen könnte und in welche Richtung wir vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen der Vorgänger jetzt nicht unbedingt die absoluten Highlights erwarten. Wir lassen es überraschen, Anna.
Das machen wir.
Das Jahr hat gerade angefangen. Es ist immer noch der 2. Januar. Verrückt. Fühlt sich an wie schon eine ganze Ecke weiter. 2. Januar 2018. Einiges an Filmen, was da kommt, und ein paar Serien haben wir euch hoffentlich mit an die Hand geben können. Und wenn die dann alle kommen, und wenn sie uns dann wirklich umgehauen haben oder uns belästigt haben, uns fertig gemacht haben, im positiven oder negativen Sinne, dann reden wir sowieso nochmal ausführlicher drüber. Du bleibst bei mir auch 2018?
Wenn ich darf.
Ich bin so froh.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es ist dann doch immer relativ erschreckend voll, so ein Kinojahr, wenn man sich da dran setzt und so einen Ausblick wagt auf so ein Jahr 2018 und dann feststellt, was es alles so für Filme gibt, zu denen man gerne vielleicht noch ein kurzes Wort sagen würde. Trotzdem wollen wir nicht vollkommen vergessen, auch vielleicht auf diesen Donnerstag zu gucken, also auf übermorgen, denn auch da starten ja schon die ersten Filme des neuen Jahres. Da ist nicht so wahnsinnig viel Spannendes dabei, auch das ist nicht ungewöhnlich für den ersten Donnerstag im Jahr. Der Januar wird ja sehr gut und der Februar auch, da haben wir heute ausführlich drüber gesprochen, aber trotzdem gibt es einen Film am Donnerstag, über den ich gerne noch mit euch reden würde, weil er sehr interessant gemacht ist. Ob das nun gut ist oder nicht, das wird sich jetzt gleich rausstellen, ist sehr große Geschmackssache. Es ist die Geschichte eines gewissen P.T. Barnum. Der Mann wird euch vielleicht nicht besonders viel sagen. Das ist ein Amerikaner, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, und zwar ziemlich genau zwischen Anfang und Ende des 19. Jahrhunderts und so in der Mitte, in den 1850er Jahren, eine irrsinnige amerikanische Karriere hingelegt hat. P.T. Barnum kam aus einfachsten Verhältnissen, man könnte sagen aus regelrecht ärmlichen Verhältnissen, und ist so ein Typ, der sich dann über die Jahre so ganz alleine hochgearbeitet hat, der verschiedene Jobs gemacht hat, auch jemand geworden ist, der nie viel verdient hat, aber über die Runden kam, den aber immer was getrieben hat, nämlich die Sehnsucht nach etwas, was er gar nicht genau beschreiben konnte, nach etwas Skurrilem, nach dem Absurden, nach dem Bizarren, nach einer Show, nach etwas, was es noch nie gegeben hat. Und tatsächlich hat er in den 50er Jahren dann so die erste amerikanische Freak-Show gegründet. Das war so ein umgebautes Museum, in der er allerhand Dinge ausgestellt hat, auch jede Menge Menge Fake dabei, also beispielsweise irgendwelche toten Viecher so zusammengenäht aus halb Affe und halb Fisch, und die hat er dann seinem Publikum da verkauft als so ein bisher unentdecktes Mischwesen und hat dann aber auch angefangen, tatsächlich, deswegen das Stichwort Freakshow, Menschen auszustellen in seiner Show. Also damals Riesen, sagte man damals, Menschen, die deutlich über 2 Meter groß waren, oder auch Zwerge, also kleinwüchsige Menschen, dann natürlich auch die klassische Frau mit Vollbart, also allerlei Skurrilitäten, wie man das damals sagte, und hat dann diesen Showgedanken immer weiter vorangetrieben und damit tatsächlich ein Millionenvermögen gemacht, also angefangen von so kleinen Exponaten bis dann zu einer gigantischen Show, die so eine Mischung war aus Freakshow, aus Artistik, exotische Tiere, die er sich besorgt hat von überall her auf der Welt, was man einfach im New York der 1850er Jahre so nicht gekannt hat. Die Machart dieses Films über P.T. Barnum am Donnerstag jetzt ist ein Musical-Film. Da zucken die ersten schon ganz automatisch. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Nun hatten wir 2017 gerade einen herausragenden Musical-Film mit La La Land. Und jetzt wird's interessant, weil die Komponisten aus La La Land die gleichen sind, die jetzt die Musik für diesen neuen Film geschrieben haben, war ich sehr positiv gestimmt. Und dann passiert das hier. Ihr befindet euch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850. Die Menschen tragen Frack und Zylinder, lange Kleider und fahren in Kutschen durch New York. Und dann haben wir einen Musicalfilm mit Musik wie dieser hier. Hat mich total aus dem Konzept gebracht im Kino. Ich habe da drin gesessen in diesem Film Greatest Showman und habe das nicht zusammengekriegt, diese Schere aus Bild und Ton. Anderer kurzer Ausschnitt für euch. Come on, come on. Und da habe ich jetzt nicht irgendwie am Pitcher gedreht oder so oder versuche euch hier zu verkackeiern, sondern ihr seht einen Film, der in den 1850er Jahren spielt, diesen P.T. Barnum, die Hauptrolle spielt Hugh Jackman, von dem wissen wir nun allerspätestens seit Les Miserables, dass er nicht nur ein herausragender Sänger ist, sondern gerade auch in so Musical-Filmen ohne jedes Problem bestehen kann. Und dann sieht man das alles, was da in diesen 1850er, 1860er Jahren passiert, in diesem alten New York, Zirkus, Magie, Freakshow und dazu ein Soundtrack, der sich nach Rita Ora oder Rihanna anhört. Es gab ganz viele Leute, die aus der Vorführung rausgekommen sind und das großartig und ganz wundervoll fanden. Mich hat es, wie sage ich das? Mich hat es aus dem Konzept gebracht. Ich habe das nicht voneinander gekriegt. Für mich ist Musik was ganz Essentielles, gerade in so Filmen. Ich habe La La Land genannt, da ist es perfekt gelöst worden. The music has to fit the story, ist bei Musicals unheimlich wichtig. Die Musik muss doch ganz genau auf diese Geschichte passen. Bei La La Land war das der Fall, bei Les Miserables war das der Fall. Denkt an andere Musical-Filme wie Rocky Horror Picture Show oder Grease oder Footloose oder West Side Story. Da war das alles so ein Hand in Hand. Das, was ihr seht auf der Leinwand, ist auch genau das gewesen, was ihr als Musik in die Ohren bekommen habt. Und hier jetzt ab Donnerstag seht ihr 1850, hört aber Musik von 2017, gefühlt. Toll gesungen, toll getanzt. Zac Efron spielt eine Nebenrolle, wird dann später im Film der Partner von P.T. Barnum, den es im wirklichen Leben nicht gegeben hat. Ist also eine erfundene Filmfigur. Zac Efron hat 2 tolle Szenen im Film, die ganz toll wirken, wo er wahnsinnig toll singt und tanzt. Die Choreografien sind alle toll, die Bilder sind toll. Aber wie gesagt, ist so das, was ich euch an kleiner Warnung mit auf den Weg geben kann. Diese Musik, die aus einem ganz anderen Jahrhundert stammt als die Bilder, die ihr seht. Ich hatte da Probleme mit. Guckt euch das an, ab Donnerstag in Greatest Showman. Das ist mein Auf Wiedersehen für heute, für die erste Sendung, eine Stunde Film im neuen Jahr 2018. Wir nehmen langsam Fahrt auf, machen nächste Woche Dienstag um 20 Uhr weiter, versprochen. Bis dahin, habt eine schöne erste Januarwoche in diesem neuen Jahr. Tom Westerholt ist raus. Bis nächste Woche. Macht das Beste aus dem, was ihr tut. Und sagt mir gerne, wie ihr das fandet, den Greatest Showman.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.